eigentlich keine volle Aufklärung gewonnen hatten bis jetzt. Und die mal kurz ansprechen. Also das Erste war, was uns sehr interessant erschien, dass eigentlich die Kritik von Seiten der Stuttgart 21-Gegner sehr stark auf antikapitalistische Logik, antikapitalistische Verhältnisse abzielt. Also einer der Kritikpunkte von den Stuttgart 21-Gegnern ist, dass sich zum Beispiel die Wirtschaft und die Wissenschaft und die Politik vernetzen. Das ist, wenn man es durchdenkt, bei einem Projekt wie diesem Riesenbahnhof eigentlich in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit, ist aber immer wieder zum wiederholten Male eigentlich zu einer massiven Kritik geworden, dass diese Menschen da irgendwie nicht zusammenarbeiten sollen und nicht zusammenarbeiten dürfen, dass immer wieder so zum Beispiel im Internet dann irgendwie festgestellt wird, wer mit wem bekannt ist und wer eigentlich mit wem verbunden ist. Ja. Das war der erste Punkt, was mich ein bisschen daran erinnert, an diese Weisheit, dass im Grunde genommen im Kapitalismus alles, was je da war, immer irgendwie Verwendung findet. Als ob einer nochmal nachgeschlagen hätte irgendwie in der Kapitalismuskritik und dann diese Punkte nochmal da bei Stuttgart 21 ausgegraben hätte. Das Zweite, jetzt muss ich nochmal kurz rekapitulieren, also das Erste war das mit dieser Kritik, mit diesem antikapitalistischen Rhetorik. Kommen wir drauf. Jetzt fällt es mir wirklich gar nicht ein. Ich habe mich schon zu viel damit beschäftigt. Also das Zweite war, ich nenne es mal so, ich habe vorgestern noch ein Interview gelesen mit jemandem von der Initiative, der dann gefragt hat, in diesem Interview gesagt hat, es geht um mehr als um Stuttgart 21. Und ich glaube, soweit ist die Sache auch klar, dass es anscheinend wirklich um mehr geht, also nur um diesen Bahnhof, dass es um irgendetwas geht, was über diesen Bahnhof hinausgeht. Und die haben den halt gefragt und der meinte, es geht darum, wem gehört die Stadt. Und das sind so Punkte, wo ich, glaube ich, nochmal eine gewisse Analyse sehe, wo man eigentlich nochmal nachhaken müsste, ist, dass vielleicht die Menschen im Grunde genommen so diese Frage sich stellen, was sie wo mitzubestimmen haben, also wo sie wie partizipieren. Und für mich geht es in eine bestimmte Richtung, die mir da sozusagen nochmal aufgefallen ist. Und das würde ich gleich mal als Zweites ansprechen. Ich glaube, das reicht auch. Und dann überlasse ich dir schon. Ja. Also als zweiten Aspekt. Und zwar, vielleicht kann man schon an Stuttgart 21 nochmal darüber nachdenken, was eigentlich Demokratie ausmacht. Und ich meine jetzt mit Demokratie in unterkapitalistischen Verhältnissen, halt diese moderne Demokratie, die wir haben. Wenn man noch mal ein bisschen zurückgeht, dass ja Demokratie da entstanden ist, wo vielleicht Teile des Bürgertums eigentlich große Mengen Geld geliehen haben an die Machthaber und dann im Gegenzug von den Machthabern eigentlich eingebunden wurden in die politische Partizipation. Und dieses Thema, dieses Kreditgeben, das scheint mir ein Thema zu sein, dass die Bürger in gewisser Weise meinen, dass sie irgendeinen Kredit gegeben haben an irgendjemanden und die ihnen jetzt schuldig sind, in irgendeiner Form auf sie darauf zu achten oder auf Rücksicht zu nehmen. Und da könnte ein gewisser Zusammenhang sein zu diesem, dass die Menschen, die da hingehen, dass die meinen, dass sie, ja, dass die meinen, wie soll ich das ausdrücken, dass sie vielleicht meinen, dass sie dadurch, dass sie da hingehen, sich zu Repräsentanten dieser Demokratie machen, dass sie dann meinen, dass sie sozusagen, dass sie noch zählen, dass sie irgendwie, dass es auf sie noch ankommt, ja. Dass sie irgendwie sagen, es kommt darauf an, es ist sozusagen mein Steuergeld, es ist irgendwie meine Abgaben an diesen Staat, dass sie machen sich sozusagen, und das ist aber eigentlich nur noch eine Clownsveranstaltung, würde ich jetzt fast im Nachhinein sagen, sie machen sich halt zu den Leuten, als ob man das Gefühl hätte, dass die Demonstranten vor diesem Bahnhof auch bezahlen würden. Da ist sicher eine interessante Frage, wie ist dann das Verhältnis zum Staat eigentlich? Und mit den beiden Punkten überlasse ich es dir ja so als Einleitung.
Ja, danke euch auch. Servus. Ich möchte mich auch bedanken bei euch, dass ihr gekommen seid, um meine Überlegungen zu dem Thema, das so gut eingeleitet worden ist, jetzt zuzuhören. Ich wollte es mit einer ganz persönlichen Bemerkung beginnen, meine Ausführungen, die einfach aus dem Herzen eines stammen, der seit 3 Jahren mehr Nolens als Wolens in Baden-Württemberg wohnt und deswegen den Bahnhof in Stuttgart auch zu benutzen gezwungen ist und ihn wirklich fürchten gelernt hat als einen unterirdischen Exzess an Kleinräumigkeit, Unübersichtlichkeit und ein Dorado des Zugverpassens und des Hetzens auf entfernte Bahnsteige, um in Orte zu gelangen, die Rottweil oder Balingen heißen, Namen, die ihr schnell vergessen könnt. Ich würde sie auch gern bald wieder vergessen, aber das sei dahingestellt. Also, ich kann rundweg sagen, als Bahnhofs- und Bahnbenutzer bin ich für Stuttgart 21, weil es kann nicht schlechter werden. Das ist unmöglich. Und das ist aber nicht der Grund, der mich heute Abend nach München geführt hat, Gott sei Dank über Ulm, das geht deutlich besser als Umsteigen dort, sondern und auch noch nicht mal das, was man Bahamas-Schreibern sonst gern vorwirft, dass wir genau mal über das sprechen, es war schlecht, was anderen gefällt, speziell wenn es andere Linke sind, dass wir also Dinge madig machen, aber andere die gut finden, auch das ist kein Grund für mich, sondern was ich faszinierend fand, obwohl es am Anfang gar nicht recht ernst genommen hat in dieser Protestbewegung, war, dass sie anders als die meisten Heimatschutzbewegungen in der Bundesrepublik der letzten 30 Jahre kein Argument vorzubringen wusste, das in irgendeiner Form ökologisch konnotiert war. Zumindest kein ernsthaftes. Stuttgart 21 wirft keine Strahlungsprobleme auf, es geht nicht um Becquerel oder um Grenzwerte, höchstens beim Asbest, beim Abriss vielleicht, aber das sei mal dahingestellt. Und dennoch trotzdem, dass eben das ansonsten vorherrschende Thema Volksgesundheit, Strahlung etc., PP, Dioxin und so weiter, keine Rolle spielt, sich doch eine, soll ich sagen, offensive Aggressivität gezeigt hat, die ich so nicht erwartet gehabt hätte und die mir genauso schwer fällt zu erklären wie wahrscheinlich jedem anderen. Ich werde zwar ein paar Versuche unternehmen im Zuge meiner Ausführungen, die in etwa eine halbe Stunde bis eine Dreiviertelstunde dauern werden, sodass uns dann ein bisschen Zeit bleibt, auch darüber zu reden. Aber einen befriedigenden Schluss werde ich sicherlich auch, also einen, der den Logiker befriedigen würde, werde ich sicherlich auch nicht anbieten können. Ich werde meine Aspekte ein bisschen anders setzen als in der Einleitung, allerdings auch nicht komplett anders. Ich werde mir ein bisschen Gedanken darüber machen, über Baden-Württemberg auch, über eine gewisse Mentalität, die zwieschlächtig ist, insofern, dass sie Technik interessiert ist und dennoch sozialer Veränderung sehr abhold gegenübersteht. Ich werde auch ein paar Überlegungen anstellen, was dieser Schlichtungsprozess, der da eingeleitet worden ist, Demokratie und rechtstheoretisch bedeutet, mir ein paar Gedanken dazu machen, wie in die deutsche Ideologie, wie Marx einmal nannte, eine solche Bewegung einzuordnen wäre. Was letztlich aber jemand dazu bringt, sein Eigenheim zu verlassen, irgendwo auf dem Kindesberg und sich mit über 60 Jahren unten hinzustellen und sich nachspritzen zu lassen, kann ich nur erraten. Auch da kann ich natürlich einige Mutmaßungen anstellen, unter anderem eben, wäre ein starkes Motiv soziale Abstiegsangst. Oben bleiben, wisst ihr ja, ist der Slogan der Bahnhofsgegner. Aber bei all diesen Überlegungen wird auch bei mir am Schluss wahrscheinlich immer noch ein Rest Überraschung bleiben. Die Überraschung, mit der ich eben auch einsteigen möchte, weil wer von euch Stuttgart kennt und das Umland, wird sicherlich genauso überrascht gewesen sein wie ich, dass eine Stadt wie diese zur Demometropole des Landes aufsteigen kann, binnen weniger Monate. Und das obendrein noch wegen eines Anlasses, der eigentlich in die Lokalseiten, und zwar in die hinteren Lokalseiten gehört, wenn man bei der Zeitung zu arbeiten gewöhnt ist, weil er letztendlich ja, ein Stück Bauerntheater ist. Ein Bauerntheater, dessen Stück in etwa so ginge. Im Ortskern steht ein Misthaufen. Der ist dem Dorfoberen ein Dorn im Auge. Er ist ein Schandfleck für die Stadt, ihr gefällt nicht. Die Bürger aber sind den Anblick gewohnt und verteidigen mit dumpfer Zähigkeit den hergebrachten Stinkhügel. Schließlich einigt man sich darauf, dass der echte Haufen zwar wegkommt, aber ein Denkmal an gleicher Stelle an ihn erinnert. So in etwa läuft auch der Stuttgarter Bahnhofstadel, wenn man wenn man einen oberflächlichen Blick drauf wirft. Magistrat, Landesregierung und Unternehmen wollen seit vielen Jahren, dass der Sitz nicht mehr so miefig wirkt, wie er ist. Man ist schließlich Landeshauptstadt und Technologieexporteur und will sich ein schickes Gleisentree gönnen. Stuttgart 21 eben. Der aktuelle Bahnhof, ich habe ihn ja schon beschrieben, sieht aber gar nicht nach 21 aus. Und an 21 wird auch niemand denken, der auf seinem Gleis den roten Lichtern des abfahrenden Zuges nach, ihr wisst schon, Rottweil, Balingen etc. pp. Nachsieht. Ein Dauerärgernis übrigens, dass jüngst sogar eine kleine Lach- und Sachgeschichte abgab, die ich euch nicht verhehlen möchte. Die Welt berichtete am 18.11. darüber, dass der Tränensack der Nation und zu dieser Zeit bereits Schlichter in Sachen Stuttgart 21, Heiner Geißler, beim Umsteigen am Stuttgarter Kopfbahnhof den Zug Richtung Ulm verpasst hat. Einen Zug, mit dem er eigentlich zu einer Podiumsdiskussion mit Niki Lauda über Ethik und Mobilität hier in München fahren wollte. Ja, ist schön, also ich wollte es euch gerne mitbringen, diesen Schnipsel. Dass der Moment, als Heiner Geißler eben jene roten Lichter, über die auch die Rolling Stones und andere schon viel gesungen haben, wegfahren sah, der Moment war, an dem Stuttgart 21 Plus entstand, ist zwar eher unwahrscheinlich, zeigt aber doch, wie absurd eben dieser Konflikt auf sachlicher Ebene ist. So absurd, dass sogar das Ländles Edelantisemit und Volksempfindensromancier Martin Walser nicht wirklich mittun wollte beim Protest. Hatte er doch schon, auch nach eigener Bekundung im Südkurier, allzu oft vom Bodensee anfahren kommend, den Intercity nach Frankfurt bereits verpasst. Und dennoch war das zähe, militante Beharren vieler Stuttgarter auf ihrem symbolisch gesprochenen Misthaufen, dem unfunktionalen Bahnhofsklotz, also das Thema dieses Herbstes. Die einen witterten bei den Zusammenstößen zwischen den Wutbürgern und der Polizei ein neues bürgerliches Selbstbewusstsein, die FAZ beispielsweise, die anderen neue Basisbewegungen aus der Mitte der Multitude heraus, wie es meiner Meinung nach, wenn ich recht erinnere, in Jungle World mal stand. Ich möchte euch heute Abend dazu eine andere Sichtweise anbieten, warum die Stuttgarter, zumeist Autobesitzer und sehr häufig auch Eigenheimler, tatsächlich aufmuckten. Warum ihr Protest sich so durch und durch heimattreu zeigt wie selten zuvor und inwiefern der Heimatschutz einen großen politischen Erfolg errungen hat in Stuttgart, dessen Tragweite er selber aber gar nicht recht begreift. Zwei Thesen möchte ich dazu gleich am Anfang aufstellen. Erstens, eine deutsche Protestbewegung will nicht die Welt verändern, sondern verhindern, dass die Welt sich verändert. Das ist meiner Meinung nach der Stuttgarter Obenbleiben-Bewegung auf die Stirn geschrieben. Als genuin schwäbische Bewegung vielleicht deutlicher als jede ihre Vorgängerin in den letzten 30 Jahren. Insbesondere, finde ich, zeigt sich dieser sozial-konservatorische, muss man schon fast sagen, Charakter schlagend daran, dass er sich als Idealbild, als Ikone den Baum gesucht hat. Ein unbewegliches Objekt, vertikal klar geordnet, ein Ideal von Immobilität und Strukturiertheit, an dem man sich mit Hingabe kettet und verteidigt. Die zweite These geht aber darüber hinaus wie die erste. Einer deutschen Heimatschutzbewegung, denke ich, kann man sagen, auch im Hinblick auf 40 Jahre Geschichte der Grünen, geht es um mehr als um die Bewahrung eines gesellschaftlichen Status quo. Denn dort wird auch ein Idealbild, wenn auch schemenhaft, mein Ankündiger hatte es ja bereits gesagt, ein Idealbild von Staat und Gesellschaft im Protest verhandelt, das sich zwar so recht nicht artikulieren kann, vielleicht noch nicht, das aber doch Konturen abgibt. Konturen, denen man entnehmen kann, dass sich der Idealstaat derer, die sich am Bauzaun dort aufbauen, doch wesentlich von der Staatsvorstellung unterscheidet, die die Westalliierten der Bundesrepublik zwangsweise nach 1945 verordnet hatten. These 2 lautet also, Heimatschutzbewegungen wollen die Abkehr vom naturfernen, künstlichen, unauthentischen, abgehobenen politischen und juristischen Prozedere des Rechtsstaates. Anstelle seiner abstrakten Vorgaben sollen echte Bedürfnisse echter Bürger treten, denen der technisch-administrative Apparat dann dienstbar zu sein hätte. Oder anders gesagt, der ideale Staat der Heimatschütze wäre das prozessierende Ressentiment, eine Art Gewaltmonopolist des Irrationalen. Also eigentlich so, man errät es leicht, wie der deutsche Staat zwischen 33 und 45 sich schon mal gab. Dem Bedürfnis nach solcher Systemveränderung ist das sogenannte Schlichtungsverfahren in Stuttgart so weit entgegengekommen, wie noch kein runder Tisch in der Geschichte der Republik zuvor. Und das habe ich in meinen einleitenden Worten auch damit sagen wollen, dass diese Heimatschutzbewegung einen Erfolg errungen hat, auch wenn der Kopfbahnhof abgerissen werden wird. Der Erfolg würde darin bestehen, oder müsste man darin sehen, dass der Staat in Persona Heiner Geißler so vermenschlicht wurde, vermenschlicht als Zitat, wie es Jörg Haider vor mehr als 10 Jahren bereits im Programm der FPÖ für die damaligen Europawahlen, meine ich, gefordert hatte. Eine solche ideologische Kontinuität in den Vorstellungen des Wutbürgers aber zu erkennen, was nicht leicht ist, weil sie natürlich nicht recht artikuliert sind im Sinne von Programmen, sondern sich eher in den gestammelten Bekenntnissen von Nassgespritzten wiederfinden lassen müssen oder von solchen, die einstmals nassgespritzt dann 2 Tage später im Fernsehstudio sich wiederfanden. Die zu erkennen, diese Kontinuitäten, misslang den Beobachtern, vor allem den linken Beobachtern, auch bei der Causa Stuttgart 21, so oft, so wie schon viele Male zuvor. Ich habe mir dafür, für die typische Sichtweise, der ich eine andere entgegensetzen möchte, 2 Herren ausgesucht, die ihr sicherlich kennt, und zwar Georg Seslen und Rainer Trampert, jeweils in der Jungle World. Sie tradieren die klassische Vorstellung des Gegensatzes zwischen kapitaler Macht hier und sozialer Unruhe da und sehen in der Schlichtung eben nicht ein Ziel dieses Protestes, sondern einfach ein Mittel der Herrschenden des Betruges. Der Schlichtere von beiden, Seslen, unterscheidet sich natürlich von Trampert, dem Helleren. Dennoch eint sie beide das Festhalten wollen an der deutschen Protestbewegung. Seslen beispielsweise sieht in Heiner Geißler, ich zitiere, den jesuitischen Verräter des demokratischen Traums der Stuttgart 21 Protestanten. Ohne Funken Reflexion übernimmt er deren Ideale, will, das Zitat, der Staat als Moderator darauf drängen soll, die Interessen jener zu schützen, die von der ökonomischen Macht bedrängt und unterdrückt werden. Als ob der Bahnhof in irgendeiner Weise jemand ökonomisch bedrängen oder drücken würde. Und Seslen fährt fort, der postdemokratische Staat hat sich aus dieser Verantwortung gestohlen. Das Gemeinwohl ist identisch mit der Prosperität der Wirtschaft, empört er sich. Ja, und vernachlässigt dabei den einfachen Gedanken, dass Steuern einfach das sind, aus dem auch Sozialleistungen erbracht werden. Aber gut, Logik hin, Logik her. Seslen fährt fort. Um diese Verantwortungslosigkeit zu kaschieren, zieht die Macht den jesuitischen Manager aus dem Ärmel, der den Leuten eine Schmierenkomödie von Versöhnung verkauft, die in Wirklichkeit die Unterwerfung unter den Willen der Macht bedeutet. Schiebt man also den geifernden Antikatholizismus beiseite, bleibt eine Kombination aus Protestnostalgie und ranzigen Populismus Standard eben. Ganz so schlicht geht es bei Trampert nicht zu. Trampert verherrlicht die hässlichen Spießer keineswegs zu unbefleckten Rittern der Demokratie. Aber er will seinen eigenen Befund, dass die meisten Reaktionäre sind, die mit Treckern durchs Wendland fahren, wie auch die, die in Stuttgart vor dem Bahnhof demonstrieren, nicht einfach akzeptieren. Er erwartet dennoch, nur deswegen, weil sie protestieren, von ihnen anderes, als eigentlich zu erwarten ist. Wie sonst könnte man, wie es Trumper tut, alternativen Ingenieuren einen Mangel an reaktionärem Bewusstsein vorwerfen? Zitat: Protest, Grüne und Linkspartei skizzieren das Ende der Befreiungsutopie. Sie streben keine neue Gesellschaft an, die frei wäre von Ausbeutung und Hierarchien. Die groteske Theatralik, mit der alternative Ingenieure ihren Bahnhof verkaufen, offenbart aber den Mangel an revolutionärer Gesinnung im Verhältnis zur technischen Überreife des Kapitals. Ja, wie gesagt, also wenn der Alternativingenieur das Maß der Revolution sein soll, dann könnte eventuell auch beim Protest mehr rauskommen als autoritäre Sehnsüchte. Trampert will sich ein Hintertürchen offen lassen, eben, wie ich schon sagte, dass dieser Protest irgendetwas mit Emanzipation und Befreiung doch zu tun bekommen könnte und sei es wenigstens idealiter. Und so wird bei ihm auch der runde Tisch, anders als ich ihn ansehe, statt als Teil einer völkischen Wende zur direkten Demokratie kritisiert, wird ihm dieser runde Tisch zu einem ingeniösen Betrug, der vielleicht doch irgendwie potenziell emanzipationsfähige Subjekte um ihr eigenes Bestreben bringt. Ich zitiere: Der runde Tisch ist wie die betriebliche Mitbestimmung nur der Kitt, der die Menschen an die Macht bindet und so von ihr fernhält. Auch hier hat man sie plötzlich wieder. Da die Macht, hier die Menschen. Das Kapital als ein unmenschliches System und die Menschen als brave Toren, die in dem geistlichen Volkstribunal kein politisches Ziel verfolgen. Kurz gefasst heißt die Losung, wer hat uns verraten? Die Mitbestimmungsdemokraten. Eine Analyse, die seltsam anmutet für jemand wie Rainer Tramper, der selber ursprünglich aus dem KB kommt, eine Organisation, die ich den Jüngeren, die Gott sei Dank sehr zahlreich hier drin sind, nochmals die vorstellen möchte, die wie keine zweite andere die Faschisierung der BED in den 70er und 80er Jahren beklagte. Die tatsächliche Faschisierung der Protestbewegung aber sind bei Rainer Trampert bis heute noch der blinde Fleck. Und das, obwohl die Vorstellung der Protestanten wieder souverän zu betragen habe, ihr Wunsch, dass ihre Zuckungen seine Maxime sein müssten, dem eigentlich missglückten Begriff Faschisierung mehr Plausibilität verleihen als jede staatliche Repression der letzten 40 Jahre, so hässlich sie immer gewesen sein mag. Stuttgart 21 macht also in dieser Hinsicht, und das muss man, denke ich, bevor man weiter darüber nachdenkt, was den Demonstranten bewegt, eins klar, klarer als je zuvor, nämlich das, womit die ökologische Wende der Linken in den 70er Jahren erkauft war und wohin diese Wende geführt hat. Heimatschutz bleibt Heimatschutz und Ökologie als Ideologie ist immer reaktionär. Ohne eine Idee von Fortschritt, besonders im Technischen, ist auch links ein sinnloser Begriff. Daran wird keine Interpretation in keiner Jungle World je etwas ändern können. Und wer das anerkennen kann, dass eine Bewegung reaktionär ist, dass in ihren Wunschgebilden sich ein autoritärer Volksstaat eher abzeichnet denn der bisherige, der wird mit diesen Erkenntnissen sicherlich nicht mehr auf die Idee kommen, es mit einer Emanzipationsbewegung zu tun haben bei Stuttgart 21. Dennoch ist es gerade den linken Analysten gelungen, sich penetrant aufdrängende Intentionen zu verleugnen, wie zum Beispiel eben, ich habe es am Anfang schon angedeutet, die Intention eines Slogans wie oben bleiben. Und selbst dann noch wurde das ignoriert, wenn die sogenannte bürgerliche Presse, wie eben die Frankfurter Rundschau, ich will sie gleich hier zitieren, den Inhalt und den Sinn eines solchen Slogans sozial korrekt vorbuchstabiert. Am 21. Oktober schrieb in der FR Stefan Grünewald: Die Verlagerung ins Unterirdische hat daher bislang kaum reflektierte Gesellschaft die Sprengkraft, denn sie bedeutet weg vom Licht, rein in die Dunkelheit. So bildet Stuttgart 21 den Brennspiegel für viele gesellschaftliche Abstiegsängste und eine drohende Zweiklassengesellschaft, nach dem Motto, ihr da oben, wir da unten. Das kollektive Wir soll jetzt auch noch die letzten Obenplätze verlieren und in den Untergrund abgeschoben werden. Den Bonzen, ist immer noch ein Zitat aus der Frankfurter Rundschau, den Bonzen und Politikern gehören dann die lichtvollen öffentlichen Plätze, während in der deutschlandweiten Wut über das Projekt sich das buchstäbliche Gefühl einer kollektiven Erniedrigung manifestiert. Grünewald spielt da auf einem wohl unvergesslich bleibendes Agitprop-Büchlein aus dem Jahr 1973 an. Bernd Engelmann hatte es geschrieben, es hieß Ihr da oben, wir da unten. Und es war eines der ersten, das erfolgreich auf der Welle der Geschichtsschreibung von unten surfte. So reihte Journalistin die Abstiegsängste des ökoreaktionären Just-Milieu als neueste Front in die deutsche Klassenkampfgeschichte ein. Die für den Erhalt einer der allerhässlichsten deutschen Innenstadtansichten kämpfende Nichts-darf-sich-verändern-Fraktion tritt hier in die Fußstapfen des Proletariats. Eine verrückte Sicht, aber eine Sicht, die natürlich schon, anders als die Linkanalysten es tun, einen recht engen Draht zu haben scheint zu dem, was tatsächlich in Demonstranten vorgehen mag. Denn nicht zu leugnen ist ja bei einem Slogan wie oben bleiben, dass Abstiegsangst tatsächlich ein Thema ist. Eine geradezu panische Angst, bloß nicht zum Proletariat herabzusteigen, dort, wo eben zum Beispiel die U-Bahn ist. Oben bleiben verrät die größte Sorge der grünen Mittelschicht. Nicht hinuntergerissen zu werden in die finstere Tiefe, wo die Prekarisierten über Generationen hinweg lebendig begraben bleiben. Einmal Hartz IV, immer Hartz IV. Das wissen die gerade ganz genau, die ihrerseits selbst von Staatstransfers leben, nur eben deutlich auskömmlicher. Als Lehrer manche ganz viele im weitläufigen Archipel der Projekte, Institutionen, Ämter und Vereine für Integration, Prävention, Inklusion, Kultur und Verständnis. Die Welt zitierte am 12.11.2010 eine sehr interessante Untersuchung, die auf einer Umfrage an mehreren Tagen unter Demonstranten beruhte. Herauskam statistisch, dass 61% der Demonstranten bei den letzten Landtagswahlen grün gewählt hatten und über ein Drittel Angehörige des öffentlichen Dienstes sind. Was Wunder also, fragt man sich natürlich zu Recht, dass Kostgängern des Staates die Symbolik des geplanten Stuttgarter Bahnhofs so in die Knochen fährt. Was Wunder, dass diesen protestierenden Verständnis aus der ganzen Republik sicher ist. Denn ihre Sorgen, also die Sorgen der Grünen-Sympathisanten zwischen 25 und 65, die teilen viele im Land. Beschleunigung der Abläufe, und seien es nur die auf der neuen Zugverbindung Paris-Moskau, die ein Teil der neuen Stuttgarter Bahnhof werden wird, ist ihnen sofort gleichbedeutend mit Veränderung. Veränderung mit Gefährdung der Gründe, mithin den sozialen Abstieg. Und genau dieser Abstieg scheint in der unterirdischen Konstruktion des Bahnhofs seinen städtebaulichen Ausdruck zu erhalten. Das gewerkschaftliche Gerede beispielsweise von der sozialen Architektur des Landes, das am 1. Mai mal gern geschwungen wird, die es zu bewahren gelte, hat es schon immer unfreiwillig ausgedrückt, dass nämlich soziale Statik, also die stabile Ordnung von oben und unten, wir sprachen ja schon im Zusammenhang mit der Baumsymbolik davon, in tatsächlicher Statik, also gebauter Architektur, sich auszudrücken und abzusichern pflegt. Ein überirdischer Kopfbahnhof beispielsweise trennt säuberlich die, die sich Bahnfahrkarten auch für größere Reisen leisten können, von dem U-Bahn-Pöbel, der eh schwarz oder mit dem Sozialticket unterwegs ist. Genau diese Ordnung bedroht natürlich ein komplett unterirdischer Bahnhof, in dem sich alles mischt. Auch der anderen Frankfurter Zeitung ist diese architektonische Symbolik nicht entgangen. Laut dem Architekturspezialisten der FAZ, einem Herrn Dieter Patetzko, kommen von unten nicht nur die Bösen, also eben die Prolos aus der U-Bahn, sondern von dort kommt sogar das Böse schlechthin. Patetzko kann sich bestens in die Seelen derer einfühlen, die geradezu mythische Ängste vor dem Unten beuteln und für die, seiner Meinung nach, die Öko, zu Recht denke ich auch, die Öko-Blockbuster der letzten Jahre gedreht worden sind. Ich zitiere aus seinem Essay: Lediglich auf eines ist noch Verlass, das Unglück kommt von unten. Ob auf der Leinwand die Kontinentalplatten kollidieren, auf dem Planeten Pandora Massen tausendjähriger Bäume wegen Metallausbeute fallen müssen oder auf Mittelerde die Bergleute des dunklen Herrschers das Böse aus den Eingeweiden der Erde nach oben befördern. Ich zitiere, gell? Also es ist, das Wanken der Welt bahnt sich seinen Weg aus durchwühlten Tiefen nach oben. Wie sich ein Wanken einen Weg bahnen kann, wissen wir nicht, aber das ist auch dahingestellt. Ein Baustopp müsse also her, sagt Patetzko. Denn, zitiere weiter, sonst wird das, wofür Goethe ebenso wie James Cameron magische Bilder fand, übermächtig. Die Furcht, dass wir selbst an der Grube graben, in die wir dann stürzen werden. Zu lesen in der FAZ vom 16.10.2010, wer es nicht glaubt, darf es gerne nachschauen. Der eigentlich an sich recht provinzielle Stuttgarter Stoff ist dann durch die hier skizzierte Kombination von Katastrophensehnsucht und Abstiegsangst doch so wirkmächtig, dass eben ein schnöder Bahnhofsumbau, der eigentlich auch architektonisch nur zum Besseren gereichen kann, nicht allein ganze Kohorten von Pershing 2 und Waldsterben-Zombies revitalisiert, nein, der grüne Mittelstand im Ganzen offensichtlich, der generationsübergreifend seit Jahrzehnten im geistigen Dunstkreis von Untergangsangst und Zivilisationsmüdigkeit denkt und lebt, schickte, muss man wahrscheinlich jetzt sagen, nach der Wintersaison, seine Vertreter an den Bauzahn und die Zeltstadt am Bahnhof. Was sie bewegt, kommt tatsächlich von unten, und zwar aus den tiefen Schichten der deutschen Ideologie. Sie artikulieren das, was der aus Stuttgart stammende Wolfgang Port vielleicht deshalb mit besonders wachem Blick bereits in den 80er Jahren bei seinem Vergleich völkische Ideologie des 19. Jahrhunderts mit der Programmatik der Grünen herausarbeiten konnte. Und zwar als spezifische Invariante deutschen Geisteszustandes. Ich zitiere Wolfgang Port: Die Sucht nach Angst, der die Grünen ihren Erfolg verdanken, ist die Sucht danach, sich einen phantasmagorischen Reichtum einzureden, dessen Verlust man noch zu fürchten hätte. Auch jene, die real nichts mehr zu verlieren haben, sollen sich einbilden dürfen, dass andere ihnen wegnehmen wollen, was ihnen angeblich lieb und teuer ist. Was die Völkischen in die Lage versetzte, die süßen Leiden der stets um ihren kostbaren Besitz bangenden Reichen zu teilen, war die Volkszugehörigkeit. Bei den Grünen ist es diese und die Gesundheit. Stets wird der Verlust von Dingen befürchtet, die es immer schon gegeben hat, ohne dass die Menschen je glücklich damit gewesen wären. Wie eben einem Bahnhof, einem grauen, schlecht proportionierten, absolut überlasteten und auch sonst reizlosen Monstrum vom Bahnhof. Allein schon die Tatsache scheinbar, dass ihn jemand wegnehmen möchte, löst den völkischen Reflex der Putativnotwehr in Sachen Identität aus. Und ich denke, dass das Bild eines Reflexes nicht falsch gewählt ist, denn wie beim Reflex genügt bereits ein leichter Druck, ein leichter Hieb, der sonst kaum spürbar wäre, auf die richtige Stelle dafür, dass das Bein unterhalb des Knies heftig ausschlägt. Und so scheint mir auch der völkische Notwehrreflex beschaffen zu sein. Wenn der Reiz nur entfernt den klassischen Auslösern ähnelt. Werfen wir einen Blick zurück ins 19. Jahrhundert und auf die Zivilisationskritik, wie sie damals gang und gäbe waren, werden wir durchaus wieder Themen finden, die auch Stuttgart 21 bestimmen, nämlich Mobilität und Pöbel. Ich denke, ich habe bei den Überlegungen, als meine Überlegungen an diesem Punkt gediehen waren, habe ich dann ein bisschen geblättert im Bücherschrank und stieß dabei auf einen recht typischen Vordenker und Naturschützer, nämlich Wilhelm Heinrich Riehl. Ich nehme an, wenn hier ein Geistesgeschichtler sitzen wird oder ein Politikgeschichtler, wird ihn kennen, der in seiner überaus einflussreichen Naturgeschichte des deutschen Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik von 1840 bis 60 mehrere Bände, bereits vor über 150 Jahren mit ruheloser Mobilität und naturferner Lebensweise die Großstadt und die Bahnhöfe in Verbindung gebracht hatte. Überhaupt steht bei Riehl die Angst vor der, wie er sie nennt, gleichmacherischen Tendenz der entfesselten Großstadt und ihrer Geschöpfe ganz vorne im Katalog der völkischen Ängste, die auch die scheinbar immer noch Teilen dieser Generation in einer Großstadt gemeldet sind, wie in Stuttgart. Sie finden im Bahnhof offenbar, war meine Vermutung, eine neue moderne Projektionsfläche für das, was Riehl einstmals Pöbel hieß. Das eben ist der Sinn von oben bleiben, nicht in den Pöbel hinabgerissen zu werden. Und was der völkische Vordenker als Gleichmacherei geißelte, lässt sich heute, denke ich, unschwer unter Globalisierung oder Ähnlichem verbuchen. Und wenn man so ein bisschen weiter blätterte in verschiedenen Büchern, die eben politisches Denken des 19. Jahrhunderts behandeln, wird man immer wieder auf solche Motive von Politpathologie, deutsche Politpathologie stoßen, denen es darum geht, irgendwie Fortschritt zu vereinbaren mit sozialer Statik. Und wenn ich mir das überlege, wie tief verankert wiederum historisch das ist, wie tief das auch im Parteiprogramm über die Jugend verankert ist, dann wird man auch dann einen Schlüssel, vermute ich zumindest, einen Schlüssel dafür in die Hand bekommen, welche Triebkräfte sich eben an diesem Steinkoloss, den schön zu nennen, wirklich kein Anlass besteht, entzündet haben. Denn die architektonische Verbesserung, die ja aussteht, mehr Grün in der Stadt, mehr Licht in der Stadt, kam er nicht an gegen den Wunsch nach Beharren, nach dem Wunsch nach sozialer Trennung. Pöbel unten, Reisende oben und die Naturbeherrschung auch schön brav nach unten verschoben ins Bergwerk, mit dem wir nichts zu tun haben. Ja, insofern bin ich so frech und behaupte, dass Stuttgart 21 eine Inkarnation ist eines sehr, sehr alten deutschen Politikmusters, ein Wiedergänger, wenn man so möchte, einer völkischen Notwehrbewegung darstellt. Natürlich nicht im Sinne, dass er organisiert wäre. Es gibt keine Parteien, schon keine Braunhemden, gar nicht, das will ich gar nicht behaupten, die dem vorstehen. Aber im Sinne dessen, dass eine gemeinsame Vorstellungswelt, eine gemeinsame Abneigungswelt und auch ein ähnliches Wunschdenken, was den Staat und seine Beziehung zum Volk und das Recht und seine Beziehung zum Volk und dessen, was man seine Bedürfnisse hält, angeht. Was manchen Kritiker, ich muss der Stuttgart 21 Kritiker wie Michael Mirsch, der ein bekannter Ex-Taz-Journalist ist, der sehr wichtige Artikel schreibt zur Ökohistorie in Deutschland, der fragte also an, zu Recht meiner Meinung nach Folgendes, eine Frage, die ich mir mit dem, was ich bis jetzt sagte, noch nicht recht erklären konnte. Werde ich die Frage euch auch vorlegen, die ich mir selber vorgelegt habe. Er stellte sie in der Welt vom 28.08. Was geht in einem Land vor, dessen Zukunftsvision ein Museumsdorf gleicht? Und dies sogar in einer Region, die einmal sein Zentrum deutscher Erfinder-, Ingenieurs- und Unternehmerkultur galt. Frage, die ich mir auch gestellt habe, die ich anfangs auch schon mal aufwarf, wie geht es zu, dass eine Technologie-Exportregion sich modernen Verkehrswegen, die auch den Export erleichtern sollten und eben auch beschleunigen, derartig vehement verweigert? Ich habe dann ein paar Überlegungen angestellt, die mit den Erfahrungen, die ich in den letzten 3 Jahren dort als dort Wohnender gesammelt habe und möchte die euch gerne vortragen, um dann vielleicht dieser Frage näher kommen. Ich glaube, dass der Unternehmergeist auf den Mirsch setzt, in der Hoffnung, dass die Stuttgarter ihren neuen Bahnhof akzeptieren werden, nicht plötzlich reaktionär geworden ist, sondern dass er es in seiner sozialen Genese schon immer war. Denn, und das ist meine Erfahrung, die ich tatsächlich dort gemacht habe, im Zentrum jener Modernisierung aller Südwest stehen die Familie und der mit ihr verkettete Familienbetrieb. Baden-Württembergs Industriestruktur ist geprägt von diesem Familienunternehmer. Ein Patriarch, der über Design seine Arbeiter und Hintersassen und ihre respektiven kleinen Familienpatriarchate samt Mehrgenerationen-Eigenheim wacht und herrscht. So vererben im Ländle, das für mich eine befremdliche Erfahrung gewesen ist, nicht nur die Eigentümer der mittelständischen Betriebe, der Unmengen an mittelständischen Betrieben, an ihre eigenen Kinder, nein, auch die Belegschaft und die Zulieferer, die Facharbeiter und Handwerker vererben ihre Berufsbilder und tatsächlich sogar, soweit möglich, die konkreten Jobs an ihre Nachkommen, samt Immobilien, Vereins, Parteizugehörigkeit und selbst die dörflichen Ehrenämter sind an Familien gebunden über Generationen. Letzteres gilt aber nicht nur für die Belegschaften der unzähligen mittelständischen Zulieferbetriebe von Medizin, Auto- und Rationalisierungstechnik im Ländle, sondern auch bei Bosch und Daimler, wenn auch abgeschwächt. Ein Zustand, der alle Facetten des gesellschaftlichen Lebens prägt. Insbesondere in der weiten Ödnis, die sich zwischen Freiburg im Westen, Augsburg im Osten, Stuttgart im Norden und dem Bodensee im Süden über 40.000 Quadratkilometer ausdehnt. Dort verläuft selbst das Vereinsleben entlang der Familien- und Clanstrukturen. Dort wird ein zünftig vorgestelltes Handwerkerleben noch immer die Norm eines Sozialverhaltens, des zwanghaften Schaffens, Werkelns, Bastelns und Putzens ab. Die Mirsch verwundene Grenze dieses Erfindergeistes ist also, meiner Meinung nach, in den bemerkenswert zählebigen sozialen, historischen und damit mentalen Bedingungen seiner eigenen Entstehung angelegt. Er bleibt Produkt einer rückwärtsgewandten Modernisierung im Zeichen des Clans mit einer zunftartigen Ordnung von Arbeit und Freizeit und zum Beispiel die Fasnet. Ihr wisst, was das ist so der klassische alemannische Fasching, ist zum Beispiel heute noch in Zünften geordnet. Also der imitiert jedes Jahr aufs Neue diese zunftartige Ordnung. Der Exporterfolg der mittelständischen Industrie, jeder Daimler ist voll von ihren Produkten, vom Schalter bis zur Batterie, diente und dient noch der inneren Stabilisierung dieses Modells. Kurz, meine These wäre, erfinderisch wurde und wird man im Ländle, um soziale Veränderungen zu vermeiden, und zwar tunlichst. Das scheint mir das ganz unmittelbare soziale, mentalitätsgeschichtliche Fundament der Empörung, über die wir heute Abend sprechen, zu sein, die sich vielleicht aus diesen Gründen nicht umsonst einen schnöden Bahnhof zum Protestfanal gewählt hat. Weil sie aber genauso ist, wie sie ist, nämlich beschränkt und kleinräumig, gestaltet sich gerade deshalb die Verbreiterung dieser Empörung in die badisch-schwäbische Provinz hinaus schwierig. Denn der, und das kann ich als dort Lebender bezeugen, mit eigener Erfahrung, ist sogar Stuttgart schon viel zu groß und viel zu weit weg. Diese Provinz bleibt freiwillig abgeschieden und in sich verschlossen. Sie konserviert ihre unzähligen Städte, um Urbanität zu vermeiden und hat selber genug zu tun mit ihren ganz eigenen, und ich muss jetzt mal sagen, leider nicht erfolglosen Kämpfen gegen Mobilität und Modernität. Land auf und Land ab geht es gegen bessere Verkehrsanbindung, also gegen den Bau und Ausbau verschiedener Straßen in West-Ost-Richtung, die in Baden-Württemberg spürbar fehlen, oder die Kapazitätserweiterung des Flughafens Zürich. Ich hatte selber mal das Vergnügen, beruflich an einer Sitzung teilnehmen zu müssen, an der Flughafengegner in Baden-Württemberg gegen diesen Zürcher Flughafen mobil machten, und der Vorsitzende sprach die ganze Zeit davon, dass die Fremdherrschaft der Schweiz über den deutschen Luftraum gebrochen werden müsse. Wenn ihr nur wissen wollt, wes Geistes Kind das ist. Aber es gibt auch Initiativen gegen eine bessere Stromversorgung, also Bürger, die gegen Solaranlagen und Überlandleitungen protestieren oder gegen bessere Kommunikation, Mobilfunkmasten. Ganz einmalig in der Bundesrepublik sind meines Wissens Bürgerbegehren, wie ich sie auch letztens beruflich miterleben musste, ne? Die sich gegen eine moderne Wasserversorgung entscheiden. Man schüttelt den Kopf, man glaubt es nicht, ich hätte es auch nicht geglaubt, hätte es nicht selber erlebt. Da geht es um folgendes Problem. In und um die Schwäbische Alb ist das Wasser, das Grundwasser, extrem hart. Das ist Kalkgestein. Also was da rauskommt, ist sofort, wenn das Wasser verdunstet ist, weiß. Deswegen mischt man in vielen, vielen Gemeinden weiches Bodensee, Tiefenwasser, ökologisch völlig unbedenklich bei, damit die Waschmaschinen halt nicht nach ein, zwei Jahren schon geschrottet sind, weil Unmengen von Essig verbraucht werden. Es gibt tatsächlich jetzt eine Initiative in einem kleinen Kurort am Rand des Schwarzwalds, die es geschafft hat, ein Bürgerbegehren ins Leben zu rufen, um das abzulehnen, dass ihnen weiches Wasser zugemischt wird, die ihren eigenen Kalk, weil es der eigene ist, dringend behalten wollen. Glaubt man nicht, ne? Was ist schon. mit der Begründung, dass der Bodensee doch viel zu weit weg sei und dass doch dort bei der Bodensee Wasserversorgung einem kommunalen Unternehmen amerikanische Investoren Anteile halten würden. Wer an Brunnenvergiftung denkt, ist ein Schelm. Ne? Aber ich habe nur deswegen so weit ausgeholt, damit man sich das vorstellen kann, was einerseits die Leute bewegt, gegen Mobilität zu sein und wie die Mentalität beschaffen ist, die mit den Fremden nicht viel zu tun haben möchte, auch eben nicht einmal am Bahnsteig auf dem Bahnhof. Aber andererseits auch die relative Aussichtslosigkeit Stuttgart 21 aufs Land rauszutragen, weil hinter Herrenberg, da wo die S-Bahn zu Ende ist von Stuttgart, geht schon der Moment los, dass das wurscht ist. Stuttgart ist auch schon verrennt, Stuttgart ist schon weit weg und die nächste Stromleitung, die über mein Grundstück geht, ist die, gegen die ich klage, nicht. Ja, so ist es. Ich würde euch noch einen weiteren Einblick in das Innenleben dieser Provinz geben, damit ihr euch das vielleicht noch ein bisschen plastischer vorstellen könnt. Aber ich versprochen, auch nur einen halben Satz lang werde ich aus dem neuesten Tagebuch geschwülzt des Martin Walser zitieren. Gilt er doch in Baden-Württemberg im Lande Heideggers als hochgeschätzte und absolut authentische Stimme, an denen Leute etwas zu kritteln finden, die der Hochsprache ebenso wie das Komparativ allzumächtig sind. Also wir Fremden. Walser entblödet sich nicht, die Südwestheimat dort mit dem Mutterschoß gleichzusetzen. Den Mutterschoß, der gegen die Freiheit und die Freizügigkeit schützt. Traurig macht mich jedes Mal, dass ich herausreißen müssen aus der Saftheimat, ins Trockene, Böse und Freie. So denkt's in der familial formierten Gesellschaft, die gegen alles Vorbehalte hegt, dass die Grenze zu den anderen durchlässiger zu machen droht. Walser äußert dementsprechend auch Verständnis im Rahmen seiner eigenen Zugverpassgeschichten. Ich habe sie schon erwähnt am Anfang. Verständnis für den Protest in Stuttgart. Aber eben im Rahmen jener Mentalität. Natürlich muss man den Bürgerzorn achten, diktiert Walser also dem Tagesspiegel im November, um dann einzuschränken, dass er selber nicht protestieren wolle. Denn Überlinge liegt doch ganz schön weit weg von der Landeshauptstadt. Stuttgart gehört nicht zur Saftheimat offenbar. Naja, ich denke, ihr habt einen Eindruck gewinnen können. Was man daraus folgern kann, ist, denke ich, dass eine landesweite Anti-Stuttgart 21-Bewegung eigengepräges, die über Wahlzuschläge bei den Grünen, vielleicht sogar saftige Wahlzuschläge, aber das wird sich weisen jetzt im Frühjahr, hinausgehen würde, kaum zu erwarten sein wird. Deswegen ist auch das, was ich am Anfang als politischen Erfolg versucht habe zu kennzeichnen, wiegt meiner Meinung nach schwerer das Schlichtungsverfahren, dass also das Projekt überhaupt vor eine Art Medientribunal, ein plebiszitäres Medientribunal gezwungen werden konnte. Denn ich sehe darin einen großen Schritt heraus aus der Nachkriegsordnung der Alliierten hin zu einer Selbstermächtigung, einer Bewegung, die keine Legitimation außerhalb ihres Aktionismus besitzt. Und ich sehe vor allem eine autoritäre Tendenz darin, die sich ausdrückt, dass ein über den Parteien stehender Volkstribun intronisiert wurde, dem sogar der Ministerpräsident des Landes, egal was man immer von ihm halten mag, zu folgen versprochen hat, Heiner Geißler nämlich. Und Geißler ist auch nicht gerade eine zufällige Wahl. Geißler stellt sogar eine optimale Wahl dar, ist ja doch die geradezu prototypische Visage des Kommunitarismus à la Bad Boll. Ein Wortführer, der sein Meinungsvolk versteht. Das Schlichtungsprozedere, so lächerlich es wirken mag im Fernsehen, ist ein Gegenentwurf, das möchte ich betonen, ist ein Gegenentwurf zu dem zumindest scheinbar bürokratischen, sachlichen Ablauf, in dem eine gewählte Legislative im Rahmen eines allgemein gültigen Verfahrensrechts ein Infrastrukturprojekt in Gang setzt und über dessen Einhaltung und dessen korrekte Ausführung spätestens eine unabhängige Judikative zu wachen hätte. Die Dämme, die in der Bundesrepublik von den Alliierten einstmals, deswegen habe ich sie hier aufgerufen, wohlweislich zwischen dem Volksempfinden einerseits und dem Verwaltungsapparat andererseits errichtet worden waren, erweisen sich mit dieser Schlichtung offenbar löchrig wie noch nie. Offenbar, und auch das schließt vielleicht an Überlegungen an, die am Anfang bereits angestellt wurden, soll dieser Staat nach dem Wunsch vieler Bürger wieder so werden, wie ihn eben jene deutsche Politpathologie oder deutsche Ideologie, wie sie auch nannte, seit bald 200 Jahren haben will. Es sollen den Dienst konkreter Ziele echter Menschen gestellt werden und eben nicht mehr nur abstrakt rechtliche Vorgaben befolgen. Damit kann dann aber auch, und das ist auch die Idee des Jörg Haider, der das einstmals forderte, das Ressentiment ungehindert in den bürokratischen Prozess einfließen und nicht einmal mehr die Infrastrukturpolitik, Die Beispiele habe ich euch im Kleinen schon genannt, auf kommunaler Ebene, wäre mehr vor der unmittelbaren Ausrichtung auf Volksstimmung geschützt. Antiwestliche und antizitatorische Impulse würden so auch in den technischen Alltag eingreifen können. Ein Beispiel, der ins Absurde gesteigerte Mülltrennungswahn, will mir so ein Beispiel sein. Eine Sache, deren wirtschaftlicher Zweck äußerst fragwürdig ist, deren emotionaler Zweck aber ganz offensichtlich auf der Hand liegt, nämlich die freiwillige Wiederaufnahme der Kriegswirtschaft unter Friedensbedingungen. Und wo sowas gesetzt werden kann, ist auf jeden Fall ein Leck im Damm. So lächerlich der Schlichtungszirkus also wirken mag, ist er doch, und das wäre eine These, die vielleicht weit geht, vielleicht manchmal auch zu weit, aber ich möchte sie euch dann vielleicht auch gerade deswegen trotzdem vorsetzen, und das ist auch der Titel des Bahamas-Artikels, der diese Überlegung dann beinhalten wird, er ist die Spielweise einer Gegensouveränität. Gegensouveränität ist ein Ausdruck, den Manfred Dahlmann, ein Freiburger oder ehemals Freiburger Genosse, geprägt hat und hat damit die Staatswünsche und Staatsrechtsvorstellung der deutschen Ideologie definiert. Ich zitiere ihn: Diese Ideologie zeigt sich darin, dass dem Deutschen das Bekenntnis zum Volk Ausgangs- und Endpunkt aller Legitimierung ist. Dass er also die Bindung des Souveräns an das allgemeine Naturrecht, diese theoretisch zwar nur als Fehlkonstruktion zu bezeichnen, aber pragmatisch dennoch einzige Möglichkeit, das Kapital an die von ihm selbst konstituierten gesellschaftlichen Fortschritte zu binden, für zumindest zweitrangig gegenüber der völkischen Grundlegung des Rechts hält. Und genau darum, um diese völkische Grundlegung des Rechts, scheint es mir beim autoritären protestierenden Wutbürger zu gehen. Die völlige Entfaltung der Irrationalität als Ratio eines im schlimmsten Sinne des Wortes menschlichen Staates, der den vollkommen unerhellten Triebkräften von Krisenangst und Abstiegsfurcht und der aus dieser Angst erwachsenen Renitenz gehorcht. Und damit eben eine klare Abwehr vom klassischen Rechtsstaat, dessen Urbild der Hobbesche Leviathan war, darstellt. Der nämlich, daran möchte ich nochmal zum Schluss kommen, erinnern, der sollte dezidiert nicht menschlich sein. Das war eigentlich auch der Demokrat oder der große Fortschritt der bürgerlichen Umwälzung zu den Verhältnissen, wie sie vorher herrschten. Der Staat, der nicht mehr eine Person sich allein darstellt, und der Staat, der sich von den Leidenschaften einer Person entbindet, die eben nicht menschlich ist. Ein Staat, dessen Aufgabe es ist, Leidenschaften zu zügeln, zu domestizieren und schlicht sogar zu bekämpfen, soweit es den öffentlichen Raum oder das Leib und Leben anderer betrifft. Der menschliche Staat hingegen, der nicht Leviathan, wäre das getreue Spiegelbild des stark gewordenen Menschen, getrieben von Willkür, geschüttelt von unerhellter Triebhaftigkeit. Nicht umsonst tritt der menschliche Staat in der Person des charismatischen Führers mit absoluter Machtbefugnis auf. Und das spielt eben nicht nur auf Hitler an, sondern auch auf Volksstaaten anderer Prägung. Wenn auffällig ist, je volkstümlicher der Staat ist, desto autoritärer und personaler sein Herrschaftsstil. Ich denke, da liegt die Begründung. Man könnte also auch an Chavez oder Morales denken oder wie noch immer. Ein solcher Staat benötigt keine bloßen Repräsentanten. Er selber ist das Maß des Menschlichen. Und wenn man es logisch durchdenkt, wer jenseits dessen steht, ist dann eben Unmensch oder Untermensch. Und so kann in logischer Konsequenz die Menschwerdung des Staates dazu führen, dass aus der bloßen Krise echte Vernichtung wird. In logischer oder unlogischer Konsequenz eher. Die erste praktische Konsequenz, die es in der Menschheitsgeschichte gab, eines solchen menschlichen Staates und einer solchen Rechtsauffassung, wenn man so will, das erste deutsche Demokratie-Experiment, wenn man es ganz böse sagen möchte, haben die Alliierten 1945 beendet. Das Irresein aber, dass die Deutschen damals in ihren Staat band, ist nicht tot. Ganz im Gegenteil. Und ich fürchte, dass das, was wir heute als Bürgerprotest sehen, ein Ausdruck dessen ist, dass dieses Irresein nach wie vor einen festen Griff auf den Verstand unserer Mitbürger legt. Ich danke euch. Genau.
Wir fangen jetzt gleich mal mit der Diskussion. Ne? Also, ich bitte um Fragen. Gut, Philipp, bitte.
Ja, vielen Dank für den Vortrag. Was ich wirklich die beste Überlegung fand, war wirklich das sozusagen von Stuttgart ein bisschen wegzubewegen, das ganze Szenario, und das gucken, wie weit lässt sich das verallgemeinern, diese Angst nicht nur vor dem Abstieg, sondern überhaupt vor Veränderungen per se. Und ich glaube, dass man diese Angst vor Veränderungen wirklich überall entdecken kann, dass die wirklich nicht Stuttgart-spezifisch ist. Mir ist auch bei vielen Sachen, die du gesagt hast, aufgefallen, parallel ausgerechnet zu Tunesien. Mhm. Wenn man sich da nämlich anguckt, was die linksliberale Presse schreibt, insbesondere die linksliberale Presse, nicht nur, dann zeigt sich, dass ausgerechnet diese Leute von der Süddeutschen Zeitung beispielsweise, diese Schurken, jetzt plötzlich Angst vor dem Islamismus kriegen. Also genau in einer Situation, wo in einem weitgehend islamischen Land eine Revolution ausbricht, die nicht gesteuert ist, die relativ spontan ist und die sich nicht auf Israel oder so einschießt, dass da plötzlich Bedenkenträger kommen und sagen, ja, das ist ja alles ganz gefährlich und da gibt es ja auch Islamisten, wer weiß, und vielleicht wäre es ja doch besser gewesen, wenn die das nicht machen würden, man muss skeptisch sein. Das, also sozusagen eine Projektion auf die Außenwelt dann, also das ist, die Welt darf sich einfach überhaupt nicht ändern. Nicht nur Stuttgart, sondern die Welt gar nicht. Im Irak hatten wir uns ja schon ähnlich ein.
Es ist völlig richtig, also das Muster, was verschiebt mich auch einfach so, das Muster ist tatsächlich sehr verbreitet, also das links, vor allem linksliberal sein, alles übernommen hat, was man früher nicht mochte, zu Recht nicht mochte, am konservativ sein, nämlich das Festhalten an schlechten, überkommenen Ordnung, eine Skepsis gegenüber jeglichen Fortschritt. Ich kann mir das letztendlich nur mit einer Art Feudalisierung des Politikverständnisses erklären, der damit zusammenhängt, dass der Linksliberalismus sich darin erschöpft hat, dem Staat eine Rolle zuzuschanzen in der Mäßigung kapitalistischer Exzesse. In dem Maße, wie dem Staat das dann gelungen ist oder gelingen soll, ist man zufrieden und befriedigt. Wenn der Staat darin versagt, und es tut er notwendig, wenn man den Begriff der Krise halbwegs verstanden hat, als eines Naturereignisses, wie Marx ihn zitiert hat, kann der Staat ihn nicht kontrollieren. Wirft man das nicht seine eigenen Vorstellungen vor, die ja natürlich autoritär staatsgebunden sind, sondern denen, die das zum Ausdruck bringen. Das sind dann auch unter anderem die Jugendlichen in Tunesien, die halt zeigen, dass ein autoritärer Staat als islamische Prägung nicht in der Lage ist, die Bedürfnisse einer relativ zivilisierten und westlich orientierten Jugend noch zu befriedigen. Ein Hoffnungssignal sollte man eigentlich denken für die Welt, für sie aber ein Schrecksignal, weil die staatliche Zementierung des weltweiten Unzustandes, in dem wir leben, gefährdet ist. Und von daher ist liberal, natürlich linksliberal, dort der völlig falsche Begriff eigentlich, also eine tiefen Verwirrung, sondern das ist ein Konservativismus, der eine Art Sozialabsolutismus, müsste man schon fast sagen, verteidigt und auf ihn vereidigt ist, dass also tatsächlich jede Lösung, die nicht von Staats wegen für die soziale Frage verordnet wird, falsch sein muss. Jede Basisbewegung, die nicht für den Erhalt dieses Zustandes protestiert, ist eine falsche und eine böse Bewegung. Deswegen Stuttgart 21 hat man Verständnis für die Demonstranten dort und Abneigung gegen die Jugendlichen in Tunesien, die ein extrem berechtigtes und überfälliges Anliegen vorbringen. Ja, das Feststellen kann ich aber auch fast schon nur die Schulter zucken und euch bedauern. Das gehört zu den großen Nachteilen Münchens, dass man mit dieser Zeitung, eben auf die du auch angespielt hast, offensichtlich leben muss. Das ist, ja, ihr wisst schon, welche ich meine, die Grünen. Ne?
Noch Fragen? Dann frage ich dich nochmal dazwischen. Mhm. Und zwar eine Sache interessiert mich jetzt schon nochmal, dass du vielleicht was sagst, ich mache das mal ganz simpel. Ich glaube auch nicht, dass die Richtung so viel hergibt, dass man einfach sagt, dass die Finanzkrise noch nachgewirkt hat und dass dieses Geld immer eine Riesenrolle gespielt hat. Das hast du wenig gesagt. Also dieses Milliardengrab, ja. Dieses sozusagen, dass es verspielt wird und immer dieses Mitrechnen. Dieses, was ja immer ganz wichtig war, dass man das ja besser wusste, was sich jetzt rechnet und was nicht. Mhm. Und jetzt mal ganz versimplifizierend, dass die Leute zum ersten Mal wohin gehen konnten, wo sie eigentlich ihre Verluste aus der Finanzkrise einklagen konnten. So als These mal.
Es ist eine sehr interessante These und auch eine sehr interessante Anregung, die ich sagen muss. Ich finde es sehr plausibel, weil natürlich der Nexus zwischen Staat und Geld, den du schon angesprochen hast, der ist natürlich klar, der Staat soll praktisch sein und das Geld soll auch praktisch sein. Dass das Geld genauso irrational ist wie der Staat, der die Deckung abgibt für dieses Geld, dass gutes und schlechtes Geld nicht geben kann, spekulatives, nicht spekulatives Geld, und dass der Staat kein Antipode ist gegenüber der Naturkraft der Krise, gehört ganz, ganz eng zusammen. Und das sicherlich ist das ein Ventil gewesen, bei dem man seine Vorstellung nicht nur vom Staat, von einem echten Staat, der auf die Bedürfnisse zu hören hat, ventiliert hat, sondern auch seine Vorstellung von einem echten Geld, das im rechten Maß ausgegeben nur Segen bringen kann. Ich denke, es gehört beides eng zusammen, weil der Souverän das Geld eh immer eng zusammengehört hat und das Verhältnis des Bürgers ja auch über die Steuer zum Staat geregelt wird. Also das, und der Staat natürlich den entsprechenden Debitor des Bürgers erscheint, wenn er ein echter Volksstaat sein soll. Ist eine sehr wichtige Anregung, die ich mitnehme, die ich mir selber so, dafür so eine Veranstaltung auch gut noch gar nicht so überlegt hatte, aber ich halte es für einleuchtend. Und danke auch, dass ich hier schlauer weggehe, als ich hergekommen bin. Ansonsten, ja, würde ich mich einfach, ich bin nicht undankbar, wenn ihr zu viel fragt, weil ich bin ein bisschen Grippe geschüttelt hergekommen. Also insofern finde ich es recht rücksichtsvoll, sehr nett von euch, und würde dann, wenn keine weiteren Fragen erstmal auftauchen, das Schlusswort halt dann an euch richten. Wenn es demonstrieren wollt, demonstriert für die tunesischen Jugendlichen und seid froh, wenn ihr in Stuttgart gut umsteigen könnt, ohne Zug zu verpassen. Ja. In diesem Sinne.
Das ist wirklich wunderbar spannend. Das ist wirklich spannend. Das ist wahnsinnig viel zusammengefasst.